HR IT Talk, wo HR auf Technologie trifft. Mit Sabrina Aschenbrenner und Jörg Ehrlich.
Hallo und Servus aus München.
Hallo zusammen.
Wir freuen uns auf eine weitere Folge HR IT Talk und darauf, dass ihr dabei seid bei unserem heutigen Thema Employer Branding in der Krise. Ja, Employer Branding ist eines der großen Themen im HR, beziehungsweise war es das? Ist es das immer noch, ist die große Frage. Unternehmen haben viel investiert, sowohl Zeit und Geld oder investieren es jedenfalls auch immer noch, um letztendlich als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.
Ich grätsch mal kurz rein mit einer steilen These. Employer Branding ist doch eigentlich nur ein bisschen Marketing nach außen, oder? Ist jetzt kein Geheimnis, du kommst aus dem Marketing. Ich bin bei uns im Podcast eher so der Techie.
Du Nerd.
Ja, okay. Da stehe ich dazu. Das ist doch eigentlich einfach nur gutes Marketing nach außen.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wie meinst du das?
Na, wir machen ja auch Karriereseiten und was man dann da sieht, sind Obstkörbe, Tischkicker, alles sind happy. Und wie so ein Reiseprospekt.
Ja, ich verstehe absolut, was du meinst, kann dir da aber nicht komplett zustimmen, denn echtes Employer Branding ist ja wirklich mehr als nur schöne Bildchen, als irgendwelche Slogans, sondern es geht ja letztendlich wirklich darum, eine Arbeitgebermarke aufzubauen, die authentisch und echt ist und die auch intern so gelebt wird. Also das heißt, es werden ja Werte gemeinsam definiert, die dann auch nicht nur an der Wand hängen oder irgendwo auf einer Webseite kommuniziert werden, sondern die sollen ja wirklich im Führungsalltag, im allgemeinen Arbeitsalltag und eben auch in der Zusammenarbeit wirklich spürbar sein. Werte ist jetzt eines der vielen Themen im Employer Branding. Gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Ganz wichtig ist natürlich immer eine transparente Kommunikation und dass eben das, was letztendlich nach außen kommuniziert wird und versprochen wird, dann auch wirklich der Realität im Arbeitsalltag dann auch entspricht.
Vielleicht ist Employer Branding auch gar nicht so der richtige Begriff, weil das suggeriert ja irgendwie, dass ich mir auf Krampf irgendwie mich branden muss quasi, ne?
Ja,
und, ne,
ja.
Und eine Marke etablieren muss, die vielleicht gar nicht da ist, sondern es geht ja tatsächlich ganz viel um Kultur, wenn ich es richtig verstehe, auf jeden Fall, um herauszufinden, für was stehen wir und dann natürlich das auch authentisch rüberzubringen. Aber sag ich mal, Ausgangslage ist eigentlich das, wofür wir als Unternehmen stehen.
Genau, richtig. Und es muss eben keine Marke erschaffen werden, so wie es jetzt vielleicht dann erstmal so wortwörtlich klingen würde. Und was man auch einfach ganz klar sagen kann, wenn Employer Branding wirklich nur eine Kampagne ist oder wirklich reines Marketing ist, dann fliegt es letztendlich auch schon meistens beim ersten Gespräch auf, beim Vorstellungsgespräch. Wenn es da noch nicht auffliegt, dann spätestens im Onboarding, wenn dann wirklich die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden losgeht. Ich finde ganz schön den Satz, den man über Employer Branding auch sagt, Culture eats Strategy. Nämlich Employer Branding ist dann erfolgreich, wenn die interne Kultur so positiv ist, dass sie ganz natürlich nach außen so strahlt, sodass im Endeffekt die Employer Brand dann wirklich ihre Wirkung entfaltet, ohne dass viel zugetan werden muss.
Genau zu dem Thema wollen wir heute mit unserem Gast sprechen, Jakob Osman von der Agentur Junges Herz, ein Partner von uns. Und ich bin gespannt, was seine Ansichten zu diesem Thema sind.
Ich auch, total.
Ja, schön, dass du da bist, Jakob. Freut mich echt. Ich habe dich ja Ende letzten Jahres, glaube ich, war es, bei einem unserer Events gesehen. Hire and Inspire hieß es, zusammen mit DM. Und da hast du auch schon mal zu dem Thema Employer Branding in der Krise gesprochen. Und das fand ich sehr spannend. Von daher fand ich es super cool, dass du, als wir dich angefragt haben für diesen Podcast, zugesagt hast und bereit bist, mit uns einfach eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und bevor wir gleich ein bisschen tiefer in das ganze Thema einsteigen, hol uns doch mal kurz ab. Wer bist du? Was machst du? Und wie landet man im Employer Branding?
Hi, mein Name ist Jakob Osman. Ich bin angestellt bei der Agentur Junges Herz. Das ist eine Spezialagentur für Employer Branding. Eine der größeren im Markt mittlerweile und bin seit sehr, sehr vielen Jahren schon Employer Branding tätig. Mittlerweile über 15, 16, 17 Jahre schon und habe ganz, ganz viel schon sehen dürfen. Interpretiere das auch als großes Privileg, dass ich das als Chance hatte. Und ja, du hast ja gefragt, wie kommt man in das Employer Branding rein? Das ist bei mir eher zufällig entstanden, weil der Themenbereich oder das gesamte Themenumfeld mich sehr interessiert hat und ich mich damals dort reingearbeitet hat, eher so autodidaktisch und dann natürlich alles auch ordentlich nachgeholt habe und ja, mittlerweile da ganz, ganz viel schon gemacht habe.
Spannend, was hast du für einen Background? Das heißt, was hast du mal studiert oder wie bist du in das Thema dann so reingerutscht? Neben Autodidakt?
Tatsächlich habe ich mir das allermeiste selbst beigebracht. Ich bin dann irgendwann reingegangen und habe mich wirklich als Employer Brand Manager zertifizieren lassen, nebenbei noch in der Organisationspsychologie zertifizieren lassen. Ich bin auch irgendwann mal zertifizierter Change Manager geworden, weil das eine Zeit lang von mir totales Interesse war. Habe so die Basics im HR-Management gelernt und war davor allerdings klassisch in einem Konzern, habe dort, das hieß damals noch Recruiting Ost und Personalmarketing, da steckte so ein bisschen die Beleidigung schon im Namen drinne, und habe das gemacht und dann halt in die Gründung der Agentur mitgegangen.
Du hast ja schon gesagt, Agentur Junges Herz, wir als P78 arbeiten ja schon länger zusammen, haben ja die Partnerschaft auch noch ein bisschen intensiviert. Wir zwei hatten jetzt noch nicht so den Kontakt in Projekten, das liegt einfach daran, dass ich jetzt nicht ganz so in den Employer Branding Themen drin bin, aber ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr bei Agentur Junges Herz genau macht. Also welche Art von Unternehmen kommen zu euch, mit welchen ganz konkreten Fragestellungen? Also wenn die euch anrufen, was wollen die genau von euch?
Das ist ziemlich vielfältig. Also prinzipiell muss man sagen, die Agentur Junges Herz ist eine Employer Branding Agentur. Heißt, wir sind im Full Service ansässig. Musst dir so vorstellen, angenommen, du bist Arbeitgeber, meist im, ich würde sagen, Mittelstand, größere Mittelstand. Das heißt, du hast so in der Regel ab 500 bis dann hoch zu, wir haben Kunden, die haben 60.000, 70.000 Mitarbeiter. Also alles, was so dazwischen liegt ungefähr. Und deine Herausforderungen als Arbeitgeber sind beispielsweise, dass du keine klare Positionierung im Markt hast. Du weißt also nicht so richtig, wofür du als Arbeitgeber stehst, welche Werte du als Arbeitgeber vertrittst und vor allem auch, was das Stimmungsbild der Mitarbeiter dazu ist. Geht ja nicht nur darum, dass du als Arbeitgeber sagst, hey, wir stehen dafür und das sind unsere Qualitätsmerkmale und das ist unser Nutzenversprechen als Arbeitgeber, sondern es geht auch ganz, ganz viel darum, dass die Mitarbeiter das von sich aus sagen und so ein bisschen die intrinsische Motivation über sich als Firma mitteilen. Also wir beschreiben das immer damit, was ist eigentlich der Grund, weswegen die Mitarbeiter jeden Morgen aufstehen und dahin gehen und gerade in dem Arbeitsmarkt, wie er jetzt die letzten Jahre war und wie er jetzt größtenteils in verschiedenen Branchen immer noch ist, wo es großen Fachkräftemangel gibt, entscheidet die Frage darüber, wer man als Arbeitgeber ist und wofür man steht, sehr, sehr oft über gute, qualifizierte Bewerbung. Und in diesem Bereich, ne, von einer ganzen Positionierung bis hin dann zur Umsetzung, also ganze Kampagnen, Creatives, Social-Media-Aktivitäten, Karriere-Websites, Foto-Videos und so weiter, sind wir tätig mit dem Team, was wir hier haben.
Absolut. Wir können es ja auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass ihr da einen ganz tollen Job macht. Wir haben ja da schon einige Projekte zusammen gemacht und wir kommen ja dann immer an der Stelle rein, wo es dann eben um die Karriereseite Integration eben ins SAP-System auch geht und ihr habt diese ganze tolle Vorarbeit und die ganzen Konzepte, Strategien, Designs gemacht und da können wir auch nur ganz großes Lob aussprechen an der Stelle und ja, super spannend, was du gerade berichtet hast. Aber ja, jetzt sind wir heute hier zusammen, um darüber zu sprechen, Employer Branding in der Krise. Wir sehen ja aktuell überall ähnliche Muster, Einstellungsstopps, die HR-Teams werden kleiner, es gibt weniger Kommunikation nach außen. Und du hast gesagt, Jakob, auf unserem gemeinsamen Event, was Jörg vorhin schon angesprochen hatte, in der Krise zählt es weniger, was Unternehmen sagen, sondern eher, was sie tun. Wieso denkst du das, sagst du das und warum fliegt vielen Arbeitgebern gerade jetzt auch ihre Glaubwürdigkeit um die Ohren?
Was man, glaube ich, ganz gut beobachten kann, ist, dass es nicht nur einen gesellschaftlichen Wandel gibt, also hin zu einem, sagen wir mal, sehr autoritären, starken System zurück, was, glaube ich, schon gesellschaftlich eine Krise auslöst und was uns Menschen einfach auch nicht gut tut, merken wir das auch bei Arbeitgebern. Wir fallen zurück in Systeme, die wir eigentlich, so dachte ich zumindest und ganz, ganz viele andere dachten das auch, vor 10, 15 Jahren so langsam hinter uns gelassen haben. Also dieses sehr Autoritäre, dieses sehr, wir führen aus einer Linie und suchen uns nicht die allgemeingültige Meinung und suchen uns nicht das, was die Mitarbeiter denken, sondern der eine starke Mann, die eine starke Frau entscheidet wieder, meistens Männer. Und das ist, glaube ich, grundfalsch und das passiert aber sehr, sehr häufig und das stürzt auch Employer Branding in eine Form von Krise, weil Employer Branding ja das Versprechen eigentlich ausgelöst hat, zu sagen, wir demokratisieren Kultur, bedeutet, wir versuchen, dass alle gemeinsam an einem Arbeitgeberversprechen, an einer Kultur arbeiten. Egal, ob du Trainee bist oder ob du seit 15 oder 30 Jahren auf einer hochbezahlten Managementposition bist. Deine Stimme zählt dort. Und das löst eine Art Krise aus, auch bei Employer Brand Managern. Das löst eine Art Krise aus, auch bei den Unternehmen, weil man in der Zwickmühle steckt und sagt, wie geht man jetzt eigentlich mit Employer Branding um?
Und was würdest du sagen, ist es in der Krise jetzt aktuell eher Risiko oder Absicherung, mit Employer Branding weiterzumachen?
Es ist sowohl das auch. Das ist halt das Schwierige dabei. Es wäre total schön, gäbe es darauf eine einfache Antwort, zu sagen, ihr müsst auf jeden Fall das machen und jetzt ganz viel im Employer Branding investieren. Natürlich kann ich sagen, dass der Rückfall auf sehr eingeschränkte Arbeitsmodelle, ne, alle wieder zurück ins Office und keine Flexibilität mehr und so weiter, das wird nicht der richtige Weg sein. Das bezweifle ich sehr stark. Auf der anderen Seite zweifle ich aber auch sehr stark daran zu sagen, wir lassen Employer Branding genauso weiterlaufen, wie es jetzt die letzten 10 Jahre lief. Also wir versuchen irgendwie mit dem Gießkannenprinzip über alle drüber zu gehen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, Employer Branding muss sich transformieren und muss die Chance haben, sich auch in eine richtig gute, starke Marketingdisziplin weiterzuentwickeln oder, sagen wir mal, erwachsen zu werden.
Lass uns vielleicht einfach mal ganz konkret durchgehen, welche Reaktionen von Unternehmen du erlebst und ja, wie du das wahrnimmst. Also eine erste Variante ist ja, wir sehen das auch in Projekten, Budgets werden eingefroren, ganzes Recruiting wird heruntergefahren für in dem Fall die Leute, die Employer Branding machen, und man wartet erstmal ab, man schaut, was machen die anderen und fährt das Ganze ein bisschen zurück. Könnte ich mir vorstellen, ist eine häufige Reaktion, ist vielleicht auch eine erstmal kurzfristig sinnvolle Reaktion, fühlt sich irgendwie logisch an. Was sagst du dazu? Ist das eine logische Reaktion oder ist das eher eine teure Reaktion?
Die erste Option zu sagen, ich gebe auf, ne? Also im Sinne von, ich lasse Employer Branding erstmal sein. Du hast es gerade ganz, ganz toll gesagt, nämlich ich friere Budgets ein oder schaffe sogar die Stellen ab. Haben wir auch schon alles erlebt. Also dass dann, wenn beispielsweise eine Person, die bisher Employer Branding gemacht hat, die wird dann einfach nicht nachbesetzt und das Thema wird letztlich begraben. Ehrlicherweise kann das eine Reaktion sein. Also ich würde es gar nicht so verurteilen und sagen, das ist total grundfalsch. Es gibt wenige, aber es gibt die Situation bei Unternehmen, wo man sagen muss, Employer Branding spielt dort nun mal wirklich gerade keine Rolle. Ganz im Gegenteil, es wäre sogar schädlich, es jetzt zu machen, weil dieses Unternehmen sich in beispielsweise so einem negativen Transformationsprozess befindet, dass es eher ums Überleben geht, als dass es jetzt darum geht, neue Mitarbeiter einzustellen. Oder dass man wirklich von Skandalen gebeutelt ist. Da könnte man jetzt wieder drüber reden, dass Employer Branding dort sinnvoll wäre. Aber man die Kräfte, die man hat, anders fokussieren muss. Für die allermeisten hingegen glaube ich, dass Aufgeben, also wirklich so eine Art fatalistische Kapitulation, nicht der richtige Weg ist. Also, dass man wirklich sagt, es ist so krisengebeutelt und die Konkurrenz rennt uns eigentlich weg. Ach, wisst ihr, jetzt brauchen wir Employer Branding auch nicht mehr. Jetzt können wir es auch lassen. Das glaube ich nicht, dass das eine gute Lösung ist für die allermeisten Unternehmen. Aber es ist natürlich kurzfristig ein total verlockender Gedanke, weil du Geld einsparen kannst, weil du Positionen einsparen kannst und so weiter. Ich glaube, dass das sehr kurzfristig gedacht ist und dass das sehr vielen Unternehmen spätestens 1-2 Jahren, wenn nicht sogar eher, wenn die wirtschaftliche Situation sich wieder verbessert, ganz schön doll auf die Füße fallen wird.
Macht Sinn, was du sagst. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Klar, wenn du jetzt irgendwie von der Krise gebeutelt bist oder irgendwie ein Image-Thema hast aufgrund externer Faktoren oder auch interner Faktoren. Du bist ja, hast du ja vorhin auch sehr schön gesagt, irgendwie authentisch rüberkommen. Ne? Es ist ja sehr nicht Marketing, was du nach außen machen willst und dann kommt jemand ins Unternehmen, das ist irgendwie alles ganz anders, sondern du willst ja authentisches Bild einer Arbeitgebermarke transportieren. Und wenn das aber gerade nicht so ist, was ist dann die Message, die du senden kannst? Von daher hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ja.
Ja, ist total richtig. Also am Ende des Tages geht's ja darum, dass du ehrlich bist. Also ehrlich wirklich mit der Arbeitgebermarke. Das ist ja so eine der größten Herausforderungen. Und daran scheitern auch ganz, ganz viele im Employer Branding. Und scheitern meine ich überhaupt nicht wertend, dass die Leute da irgendwas falsch machen oder zu doof sind. Überhaupt nicht. Die allermeisten, die ich kennengelernt habe, egal ob auf Agenturseite oder auf Kundenseite, sind richtig fähige Leute, die richtig was drauf haben, was bewegen wollen. Scheitern könnte beispielsweise sein, weil natürlich du auch interne Kämpfe führen musst. Und wenn du bei diesen internen Kämpfen, wo du sowieso im Employer Branding schon ganz viel überzeugen musst, um jeden Euro eigentlich kämpfen musst, dann dazu auch noch eine Geschäftsleitung oder Teamleads oder wer auch immer dann die Budgethoheit hat, kommt, die sagen, naja, jetzt wird mir das Budget gern einsparen, mach doch im Employer Branding erstmal Sparflamme. Das tut schon ganz schön weh, weil du natürlich siehst, was deine Arbeit die letzten Jahre für Auswirkungen hatte, wie positiv das war. Und dann auf einmal heißt es, jetzt lass mal erstmal die nächsten Jahre Stillstand walten. Und ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist.
Total demotivierend und im Endeffekt eben, es kann dann auch nichts weiter wachsen und reifen. Aber du hast gerade so schön gesagt, wenn das Budget komplett runtergefahren wird, aber es gibt ja auch noch die andere Sorte Unternehmen, wenn wir jetzt mal auf eine andere Reaktion gehen, diejenigen, die komplett aufdrehen jetzt, die das Ganze nutzen für mehr Sichtbarkeit, mehr Budget, sie haben nicht so viel Konkurrenz, nicht so viel Wettbewerb, mehr Marktanteil dadurch. Was würdest du sagen, ist das mutig aktuell oder wahnsinnig? Nee, mal ehrlich, also für wen kann es richtig gut funktionieren oder für wen eher gar nicht? Vielleicht habt ihr da auch konkrete Beispiele an Kunden, wo ihr da gerade auch aktiv seid.
Also was wir natürlich sehr häufig gerade beobachten, ist, dass der gesamte öffentliche Sektor diese wirtschaftliche Situation sehr für sich nutzt im Employer Branding. Also da werden Budgets freigemacht, die gab es die letzten Jahre einfach noch nicht. Das sieht man jetzt bei Städten, Gemeinden, Kommunen, man sieht das bei öffentlichen Trägern, man sieht das bei IT-Dienstleistern in der öffentlichen Verwaltung. Es gibt etliche Beispiele dafür, die aktuell mit Budgets hantieren, die sie die letzten Jahre einfach nicht hatten. Ich finde es natürlich schön, dass sowas passiert, weil die öffentliche Verwaltung oder nehmen wir mal den gesamten öffentlichen Dienst, muss ja nicht nur die Verwaltung sein, der gesamte öffentliche Dienst hat in den letzten Jahren einfach sehr viel, sagen wir mal, leiden müssen. Die konnten nicht so, wie sie wollten und hatten auch nicht die Chancen. Jetzt haben sie natürlich die Möglichkeit, die suchen ganz viele tolle Leute, sehen auch ihre Chancen, weil die Unternehmen vielleicht auch abbauen müssen, gute Fachkräfte wieder auf den Arbeitsmarkt kommen, die ein bisschen günstiger eingekauft werden können und mit Sicherheit gelockt werden können. Und das ist etwas, da sehen wir total kontrazyklische Investitionen. Bedeutet, da merkt man ganz klar, der öffentliche Sektor investiert. Und das ist auch eine sehr positives Signal. Es gibt es aber auch in der freien Wirtschaft. Wir sehen das bei Kliniken beispielsweise gerade ganz, ganz stark. Wir haben einige Kliniken, die richtig investieren oder auch im Sozialsektor anwesend sind, also nicht nur Kliniken, sondern beispielsweise auch generell Sozialträger sind, die beispielsweise Kitas betreiben oder Schulen betreiben oder Pflegeeinrichtungen betreiben, die das natürlich auch gerade merken, bei denen aber diese wirtschaftliche Situation ganz anders angekommen ist, weil sie natürlich mitbekommen, dass sie von diesen, jetzt sagen wir mal, neuen Fachkräften, die jetzt dazugekommen sind, also viele aus dem IT-Bereich, viele Ingenieure, viele aus dem Bereich des Handwerks beispielsweise, davon können die ganz wenig profitieren, weil sie brauchen nach wie vor Pflegefachkräfte, merken aber auch, dass der Konkurrenzdruck weniger geworden ist. Ne? Die Media-Spendings sind nicht mehr so intensiv, sie sind im Bidding-War, also wenn es darum geht, Ads zu schalten, etwas mehr im Vorteil. Das nutzen die natürlich auch aus und da sehen wir natürlich auch kontrazyklische Investitionen. Und das sind so klassische Beispiele dafür, wie man es machen kann. Aber auch die ganz klassische Industrie, also Industrieunternehmen, die jetzt im Boom sind. Na, bestes Beispiel dafür ist aktuell auch wieder die Bauindustrie, die im Boom ist, investiert, weil die merken, Projektleiter, Bauleiter und so weiter, oder auch Ingenieure, die kann ich mir gerade ziemlich gut sichern und holen. Ist natürlich für die Fachkräfte wieder toll, weil sie einen guten Arbeitgeber haben, der auch ganz, ganz toll bezahlt und gute Benefits mitbringt. Auf der anderen Seite ist das natürlich für die Unternehmen auch gut, weil sie zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder in die Auswahl kommen. Das sind aber größtenteils Recruiting-Aspekte. Im Employer Branding merken wir das auch, weil diese Unternehmen neben dem, dass sie gerade wieder gut hiren und gute Fachkräfte gewinnen, auch Employer Branding intensivieren, indem sie beispielsweise ganz gezielt ihre Arbeitgeberpositionierung schärfen, indem sie auch beispielsweise in die Neuentwicklung ihrer Arbeitgeberpositionierung, ihrer Karrierewebsite, ihrer Social-Media-Auftritte gehen. Und das ist natürlich etwas, das ist schon sehr, sehr spannend. Wir haben aber auch Fälle bei uns, wo man sagen muss, das, sagen wir mal, beobachten wir sehr kritisch und würden das auch kritisch feedbacken, dass Unternehmen versuchen, obwohl sie selbst in einer Krisensituation sind, beispielsweise aus dem Automobilsektor kommen, jetzt aktuell in die Investition gehen und sagen, aktuell gehen wir ganz speziell und ganz gezielt ins Employer Branding rein, weil wir sagen, die Mitbewerber können nicht so wie wir, auch wenn wir selbst ein bisschen von der Krise getroffen sind. Und da gehen wir auch in die Beratung rein und schauen ganz genau hin, macht es jetzt wirklich Sinn, so viel Budget auf einmal zu investieren? Ist es vielleicht besser, das in Tranchen zu machen? Ist es besser, sich jetzt auf einzelne Bereiche zu fokussieren und lieber vielleicht an den Stellschrauben zu arbeiten, statt jetzt das große Rad zu drehen? Und die allermeisten unserer Kunden, und ich glaube, da würde ich auch für unsere Mitbewerber im Markt sprechen, die ja auch alle einen ganz, ganz tollen Job machen, die sind da auch sehr, sehr offen für Beratung und würden sich da jetzt auch nicht dagegen stellen und sagen, nö, jetzt wird erst recht alles rausgehauen.
Habe ich euch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ihr dann quasi auch diese ganzen strategischen Komponenten mit betrachtet. Ne? Wenn du so irgendwie Agentur, okay, ja, die machen so ein bisschen Design, aber alles, was du ja jetzt an den vielen Beispielen aufgezählt hast, ist ja wirklich eine sehr strategische Beratung, finde ich sehr, sehr interessant.
Ja? Ja, gehört halt definitiv mit dazu. Also natürlich, wir können am Ende des Tages nicht über das Budget der Kunden entscheiden. Das funktioniert nicht. Aber wenn uns natürlich ein Kunde fragt oder wir das in dem Projekt auch merken, hey, wo wären jetzt der beste Investment Case? Also wo sollten wir wirklich reingehen mit unserem Budget, um unsere Ziele zu erreichen? Das hängt immer davon ab, was der Kunde für ein Ziel hat. Manche wollen ihre Arbeitgebermarke stärken. Manche wollen ganz gezielt in bestimmte Zielgruppenfelder rangehen. Manche wollen einfach nur sichtbarer werden. Und wenn wir das sehen, beraten wir auch dementsprechend. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, ist das, was ihr investieren wollt an Budget, an Arbeitsaufwand und natürlich auch an eigener Leistung, die ihr mit reinbringt, gerechtfertigt zu dem, was als Output rauskommen kann. Und nicht alles kannst du vorhersagen. Das wäre jetzt auch unseriös, würde ich das behaupten. Aber ganz, ganz viel hat man auch mittlerweile mit Daten in der Beweisbarkeit. Man hat ganz viele Erfahrungswerte, wenn man das so lange macht. Und gerade Unternehmen, die in so einem internationalen Expandierungskurs sind, da kann man schon aktuell sehr, sehr viel mitbewegen.
Jetzt hatten wir ja zwei Reaktionen, die da so ein bisschen schwarz-weiß sind. Entweder ich friere alles ein oder ich dreh auf. Klar, gibt es da immer Graubereiche. Ich erinnere mich, dass du eine dritte Reaktion auch damals ausgeführt hast. Ich glaube, du hast sie den digitalen Chirurgen genannt. Fand ich sehr spannend, sprich jetzt nicht Gießkannenprinzip zu machen, sondern wirklich zu schauen, wer sind denn meine kritischen 5-10% der Talente? Das heißt, sich eher zu fokussieren. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen was zu erzählen.
Der digitale Chirurg, das war für die Konferenz und für die Vortragsreihe, so den Titel, den ich dafür genutzt habe, für diese letzte Option, ist zu sagen, wir hören nicht auf mit Employer Branding, also wir nutzen weder die eine Option zu sagen, okay, wir geben auf, das war's, oder wir überinvestieren jetzt beispielsweise und machen einfach so weiter oder packen noch mehr Budget rein, weil gerade die Mitbewerber schwach sind. Sondern wir fokussieren uns tatsächlich. Und der Gedanke dahinter ist, Employer Branding aus diesem Gießkannenprinzip herauszuholen. Und viele verstehen Gießkannenprinzip als etwas, was wir im Marketing haben. Also ich habe eine Zielgruppe und die sitzt, was weiß ich, irgendwo in Westdeutschland und dann packe ich dort irgendwie ganz viel Budget auf die großen Töpfe drauf, also beispielsweise Social Media Marketing und noch ein bisschen Google und so weiter. Und dann werde ich schon irgendjemand damit treffen. Daher kennen viele Gießkannenprinzip, also ich streue ganz viel Budget über ganz viele Kanäle, über eine riesen Reichweite hinweg und irgendjemand bleibt schon hängen. Ne? Irgendjemand werde ich schon damit schon gießen und die Pflanze wird wachsen. Dass das prinzipiell Quark ist, wissen mittlerweile, glaube ich, alle. Ich drehe es aber mal um, weil auch intern spielt das eine Rolle. Wir machen im Employer Branding auch Gießkannenprinzip intern. Wir sagen also, Employer Branding muss alle intern mitnehmen. Es muss alle treffen. Ne? Die gesamte Kultur muss sichtbar werden und es muss für alle passend werden. Ich behaupte, dass das für einige Unternehmen gar nicht mehr Status quo sein muss, sondern Employer Branding darf sich durchaus wandeln und man darf als Employer Branding Einheit auch überlegen, dass man sagt, man macht gutes, starkes Employer Branding nur für die kritischen 5-10% der Talente oder der Fachkräfte, die man wirklich langfristig halten will, deren Kulturassets man unbedingt halten möchte, bei denen man sich 100% sicher ist, Das ist unser Future Fit, den wir haben möchten. Und natürlich sind das nicht viele. Das werden nicht irgendwie 50% der Belegschaft sein, sondern man baut die Employer Brand wirklich zukunftsgerichtet auf diese Talente auf. So, jetzt könnte man sagen, ja, wie pickt man denn diese Leute raus? Ne? Sind das dann jetzt irgendwie die Best Performer, die irgendwie am meisten Leistung bringen? Nee, ich rede von Kultur. Ich rede darüber, dass ich mir ganz genau anschaue, wer sind wir als Arbeitgeber? Wofür stehen wir als Arbeitgeber? Und dann sich die kritische Frage stellt, um langfristig gut überleben zu können, um gute, die bestmöglichen Fachkräfte zu finden, um wirklich im Markt überzeugen zu können. Wer sind oder was sind unsere Future Skills, die wir kulturell mitbringen müssen? Und auf die würde ich mich mehr fokussieren. Und wenn ich das mache, dann habe ich die Möglichkeit, Employer Branding wirklich in eine Nische zu bringen, um meine Arbeitgebermarke so authentisch und so besonders zu bauen, dass ich mich tatsächlich abgrenze und das auf eine positive Art und Weise, also nicht so zynisch, wir sind die Besten und Tollsten, sondern kulturell abgrenze, um zu schauen, wen genau wollen wir in Zukunft wirklich bei uns haben.
Ich glaube, jetzt habe ich es auch noch ein bisschen besser verstanden, weil genau das, was du auch gerade noch mal so rhetorisch gefragt hast, wie finde ich die? Sind es die, die am besten performen? Bei den Lösungen, die wir implementieren mit SuccessFactors, gibt es auch Nachfolgeplanung. Du kannst Schlüsselpositionen definieren oder Schlüsselpersonen etc. aus dem ganzen Talentmanagement-Gedanken. Aber das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja der Fokus auf Leute, die am besten das transportieren, wofür wir als Arbeitgeber stehen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, das sind meine Talente, weil es eben die besten im Unternehmen sind. Ne?
Das ist tatsächlich auch so. Also du kannst alles an, also die allermeisten Skills kannst du den Leuten beibringen. Ne? Der Mensch ist prinzipiell lernfähig und die allermeisten Menschen, die ich zumindest in meinem Leben kennengelernt habe, und ich hatte das Glück, dass ich super viele Workshops und Interviews mit Tausenden von Mitarbeitern bei ganz, ganz vielen Unternehmen führen durfte. Das sind in der Regel Menschen, die total lernfähig sind und die richtig Bock haben, was zu machen. Aber was du ganz schwer beibringen kannst, und ist überhaupt nicht schlimm, ist Kultur. Menschen haben nun mal eine unterschiedliche Ansicht, unterschiedliche Wertegerüste. Und das ist total in Ordnung und total fein. Das muss überhaupt nichts Schlimmes sein. Aber die zu filtern, die zu meiner Mission und vor allem auch zu meiner Vision passen als Arbeitgeber, das ist das total Spannende dahinter. Weil wenn ich schaffe, dass die Leute mit einer gleichen Vision, an den gleichen Aufgaben, mit guten Skills arbeiten und wir kulturell ungefähr in die gleiche Richtung gehen, ohne dass jeder seine Werte verraten muss. Ne? Es muss jetzt nicht so eine gleichgeschaltete Kultur werden, das ist überhaupt nicht das Ziel. Aber dass wir schauen, wer sind wir, wofür stehen wir und welche Werte vertreten wir allgemein, auf welche können wir uns gemeinsam committen und mit denen gehen wir dann auch gemeinsam raus. Das ist super spannend, weil daraus ergibt sich dann wirklich eine ganz, ganz starke Kultur, die viele Jahre auch erfolgreich arbeiten kann. Und das siehst du ja bei ganz, ganz tollen Unternehmen, die das auch schon verinnerlicht haben und über die letzten Jahre sehr, sehr stark vorangetrieben haben.
Total spannend, wirklich. Ich fände es jetzt auch sehr spannend, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen würden, bei welcher Reaktion sie sich sehen oder welche Reaktion sie sich wünschen würden, wenn sie das jetzt nochmal so aufgezeigt bekommen haben. Wer da Interesse hat, sich auszutauschen, kommt gerne auf uns und oder Jakob zu. Und genau, du hast jetzt gerade so schön gesagt, Menschen haben Kultur. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema KI überleiten. Ist ja Pflichtprogramm 2025, 2026. Ich würde sagen, KI wird ja wirklich im HR schon sehr, sehr viel eingenutzt. Sie kann mittlerweile Kandidaten finden, anschreiben, vorsortieren. Teilweise führt sie sogar Interviews oder entwirft zumindest Interviewfragen. Jetzt ist halt da wieder auch die Frage, wo merkt man das tatsächlich als Kandidat? Und ist es fürs Recruiting, ist es natürlich an vielen Stellen ein richtiger Gewinn und spart sehr viel Zeit. Aber wo ist es vielleicht aus deiner Sicht so, dass du sagst, da killt es auch an der einen oder anderen Stelle wirklich die Arbeitgebermarke?
KI ist eine totale Bereicherung. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Es wird ja bei euch wahrscheinlich genauso sein. Ihr werdet auch mit KI-Tools arbeiten. Hier im Agenturalltag setzen wir natürlich auch total stark auf KI-Tools. Das ist, glaube ich, auch normal und vollkommen in Ordnung so. Was KI nicht kann, und vielleicht irre ich mich auch und in 10 Jahren werde ich eines Besseren belehrt, ich glaube nicht, dass KI empathisch sein kann und ehrlich kreativ sein kann und menschliches Bauchgefühl mitbringen kann. Das heißt übrigens nicht, dass wir jetzt nach Bauchgefühl rekrutieren sollten. Also da würde mich jeder Eignungsdiagnostiker hoffentlich auch aus dem Raum werfen. Das heißt nur, dass wenn wir Arbeitgebermarken bauen und wenn wir über Kultur reden und wenn wir darüber reden, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, das menschlich sein sollte, weil das der Fokus ist, dann wird es keine KI, zumindest meiner Meinung nach, ersetzen können. Weil Menschlichkeit hat immer was damit zu tun, dass ich den Gegenüber fühlen kann, dass ich Fehler machen kann, ohne dass mir diese Fehler negativ ausgelegt werden, dass ich Schwäche zeigen kann und dass diese Schwäche auch ein Teil von mir sind, ohne dass ich dadurch einen Nachteil habe. Das heißt im Gegenzug natürlich nicht, dass ich mir alles erlauben kann und irgendwie total blauäugig durchs Leben laufen muss. Überhaupt nicht. Aber wenn wir KI nutzen für das, was sie kann, nämlich automatisieren und uns Prozesse erleichtern, ist das total super. Wenn wir aber davon ausgehen, dass KI uns im Employer Branding die Arbeit abnimmt und wir demnächst alle Arbeitgebermarken und alle EVPs und was es ich noch alles gibt über KI machen, dann weiß ich nicht, ob das ein guter Weg ist, ob wir uns da nicht irgendwann alle irgendwie gleichschalten und uns gegenseitig bestätigen.
Ich stelle mir gerade so vor, so ein Testimonial auf einem KI generiert von irgendeinem nicht existenten generierten Person auf einer Webseite. Und da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Das ist ja völlig Banane dann im Endeffekt. Ja. Wir kommen schon so ein bisschen zum Abschluss. Daher eine meiner Lieblingsfragen ist immer, wenn du HR-Verantwortlichen eine einzige Sache mitgeben könntest, was wäre das? Und von daher auch an dich die Frage.
Ich glaube, ich relativ simpel, verliert nicht die Menschlichkeit. Ich glaube, das ist das Wichtigste heutzutage. Egal, was auf der Welt gerade passiert, was in Unternehmen passiert, lasst euch nicht von irgendwelchen komischen Führungskräften wieder einreden, dass wir zurück in eine alte Welt müssen, wo irgendwelche komischen Männer bestimmen, wo wir jetzt langlaufen und einer hat die Ansage zu machen und alle folgen. Das ist nicht die Welt, in der wir alle hinwollen, sondern wir wollen eine pluralistische Welt haben. Wir wollen die Möglichkeit haben, dass sich alle wohlfühlen und entfalten können. Wir wollen eine Führung haben, die empathisch ist, die Fehler zulässt, aber die trotzdem führen kann. Und führen nicht im Sinne von, ich gehe voran und ihr folgt mir, sondern führen im Sinne von, wir machen das gemeinsam. Also verliert nicht die Empathie, ist, glaube ich, das Allerwichtigste heutzutage.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz, mit der wir diese Folge jetzt auch, glaube ich, allen guten Gewissens beenden können. Jakob, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, vor allem für deine inspirierenden und spannenden und aufschlussreichen Perspektiven, für den ganzen Input, den du uns hier heute mitgegeben hast. Hast uns auch auf der an einer anderen Stelle nochmal die Augen geöffnet. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Ja, und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Teilt ihn gerne mit Kollegen und Kolleginnen aus HR, Marketing oder Geschäftsführung. Und wir teilen natürlich wie immer alle Infos zur Folge in unseren Shownotes.
Dankeschön.
Das war der HR IT Talk. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und folgt uns auf LinkedIn oder Instagram.